Herzlich willkommen zum Coachingzonen-Podcast. Heute spreche ich mit Christian Steinau darüber, wie KI die Forschung verändert, Cognitive Offloading, KI-Tools und die Frage, welche Haltung Promovierende entwickeln müssen. Christian Steinau leitet bei Focus Promotion die KI-Forschungswerkstatt. Er ist Literaturwissenschaftler, hat 10 Jahre als WMI an der LMU in München gearbeitet, hat 2020 ein Lab zur Erforschung von Kulturpolitik und Forschungstransfer aufgebaut und hat sich 2025 ausgegründet, ist nun selbstständig, konzipiert und führt Forschungsprojekte für Kommunen und Ministerien durch, zum Beispiel zum Thema Datenvisualisierung, Evaluation, Wirkungsforschung, Wirkungsmessung und Strategieberatung. Unser Gespräch war sehr ausführlich zu bestimmten Themen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es Sinn macht, diese Episode zweimal zu hören. Also ich würde es tun und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Dr. Christian Steinau, zugeschaltet aus München und Experte für KI in der Forschung. Christian hat ein Forschungsprojekt zum Thema KI und Kreativität. Magst du dich damit mal kurz vorstellen, weil das finde ich total spannend.
Ja, hallo Jutta, schön bei dir im Podcast zu sein. Genau, ich bin Gründer von einem neuen Forschungsunternehmen seit letztem Jahr. Das ist mein eigenes Lab, was ich 2020 an der LMU München gegründet habe und was ich jetzt als, ja, sag ich mal, Private Enterprise weiterführe. Wir haben einen Auftrag für den größten Wirtschaftsverband in Bayern. Gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverband für Kultur und Kreativwirtschaft untersuchen wir die Auswirkungen von generativer künstlicher Intelligenz auf die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern. Die Kultur- und Kreativwirtschaft, da zählen Softwareentwickler dazu, Gamesentwickler, aber auch Designer, Medienunternehmen, Verlage. Und es ist eine sehr heterogene Branche, aber eine sehr wirtschaftsstarke Branche. Die ist gerade in den in vielen Bereichen sehr dienstleistungsgetrieben. Und das Spannende ist, dass kreative Arbeit einfach unglaublich durch künstliche Intelligenz herausgefordert wird und sich da sehr viel verändert. Und es gibt sehr wenig Forschungsarbeiten, da jetzt schon reingehen, und wir als privates Unternehmen gemeinsam mit Partnern aus der freien Wirtschaft haben jetzt eben die Möglichkeit, da reinzugehen.
Ich finde es spannend. Also wir kennen wir uns ja von LinkedIn, ne? Und dann haben wir uns ja so weiter kennengelernt und du bist ja jetzt bei Focus Promotion und machst dieses monatliche Meeting KI in der Forschung. Und deswegen oder aus dem Grund, glaube ich, ist es gut, wenn wir uns unterhalten über das Thema KI in der Forschung, KI in der Promotion und was wäre da so ein guter Einstieg? Also was beobachtest du oder was wäre so eine allgemeine, ja einfach erstmal zu gucken, worüber sprechen wir heute?
Ja, also vielleicht erstmal als kurze Rahmung, worüber wir überhaupt reden, dieser Einbruch generativer künstlicher Intelligenz und vor allem von Large Language Models, das ist ein technologischer Umbruch, sowas hat es noch nie gegeben. Es gibt Studien dazu, wie schnell findet eigentlich diese Entwicklung statt, und man kann feststellen, andere technologische Entwicklungen, die es in den letzten Jahrzehnten gab und die du, Jutta, alle mitgemacht hast, von der Einführung des Personal Computers über die Einführung des Internets, das ist alles eine andere Dimension. Wir reden von einer anderen Geschwindigkeit. ChatGPT hatte innerhalb von 2 Monaten 100 Millionen Nutzende. Das ist eine Diffusion in ganz viele Bereiche. Und das ist jetzt gerade mal 3-4 Jahre her, dass das gekommen ist. Und die technologische Entwicklung ist rasant. Es gibt KI-Forscher, die sagen, es wäre besser gewesen, wenn wir das nicht auf die Menschheit losgelassen hätten. Weil jetzt haben wir eben diesen Kampf der ganzen Privatunternehmen, die versuchen, um Marktanteile zu konkurrieren. Und eine Entwicklung jagt die nächste ab. Und dadurch ist die Unsicherheit und die Notwendigkeit nach Orientierung einfach enorm. Und ich glaube, gerade wenn man mit diesen Tools arbeitet und merkt, wie es auch an das eigene Selbstverständnis geht, dann ist das natürlich eine Frage, die dringt ganz, ganz tief rein und die ist in vielen Bereichen auch existenziell.
Ich merke halt so, dass sich auch in der Forschung, sage ich mal, so eine Schere auftut von Leuten, die jetzt total drauf abfahren und anfangen zu coden und Prozesse stromlinienförmig oder einfach
Prozesse vielleicht ja rationalisieren. Und dann merke ich auch, dass es da Leute gibt, die irgendwie vor ChatGPT, das ist jetzt, ne, so, das ist für viele Leute, die, ich glaube, für viele Leute, die nicht viel Ahnung haben von KI, ist ChatGPT erstmal so das Mittel der Wahl, weil man vielleicht gar nicht weiß, dass es noch andere Sachen gibt. Wie siehst du das auch, was so die Entwicklung in der Forschung angeht? Also einfach so generell, wo stehen wir da?
Also ich würde damit in der These anfangen und ich würde sagen, die Entwicklung, die wir aktuell durchleben, die zeigt eigentlich, dass das Wissenschaftssystem, so wie wir es aktuell handhaben, an seine Grenzen gerät. Also ich möchte einfach nur sagen, ein Beispiel, jetzt Forschungsanträge sind natürlich viel einfacher zu schreiben, gerade auch auf Englisch. Das heißt, in Konsequenz, die Einrichtungen, wo man sich mit Anträgen bewerben kann, werden überschwemmt mit Anträgen. Was macht man, um dann der Flut an Anträgen Herr zu werden? Man begutachtet selber eventuell mit KI. Das heißt, man hat Texte, die von KI geschrieben werden, die dann mit KI begutachtet werden und dann Projekte, die mit KI ausgerollt werden. Und die Frage, wo ist eigentlich dann die Forschung, wo ist der Mensch? Das ist eine ganz zentrale Frage, die wirklich an den Grundfesten rüttelt. Und die Frage ist die Forschung am Ende für Maschinen oder für Menschen gemacht.
Aber dann finde ich doch gut, dann könnten wir doch einfach alle sagen, weißt du was, lass die KI das machen, wir machen derweil irgendwas Nettes. Also ja, ich weiß, ich habe jetzt übertrieben, aber ich habe gerade gedacht, okay, also die Gefahr ist, glaube ich, schon dann da, dass die Menschen da nicht mehr mitmachen, ne, auf Dauer.
Also ich glaube, wir sind jetzt halt mittendrin, diese Technologie, ich habe das gesagt, die ist jetzt rasant über uns hereingebrochen und wir sind mitten in einem Chaos. Und es gibt unterschiedliche Strategien, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Es gibt die Strategie Embrace the Chaos oder Chaos is a Ladder, ja, also so ein bisschen wie bei Game of Thrones, wo man sagt, man versucht zu profitieren von der Unsicherheit und den eigenen Vorteil zu suchen. Es geht aber auch natürlich, weil es so grundsätzlich ist, fordert es uns heraus und gerade in der Wissenschaft, wenn es um etwas geht wie Faktizität oder Evidenz, wenn es darum geht, auch wertebasiert zu arbeiten, dann führen diese ganzen Modelle, die auch auf einer unglaublichen Ungerechtigkeit basieren, also von Urheberrechtsverletzungen und einem illegalen Nutzen von urheberrechtlich geschützten Werken, damit die Trainingsdaten zu trainieren, dann auch die ganzen Biases oder Bias, die drin sind in den Trainingsdaten, also dass man einen sehr stark eurozentristischen amerikanischen Kanon hat, der jetzt weltweit als Standard ausgerollt wird. Das sind alles so Themen, die natürlich reflektiert werden müssen, aber ich glaube, es ist eine Technologie, wie andere Technologien, die nicht mehr weggeht. Und es ist schon eine Frage, also ich selber bin der Meinung, ein reiner Abwehrkampf bringt uns nicht weiter, weil er einfach dann uns zu Zuschauern macht in der Entwicklung, die ohne uns stattfindet. Und selber auch zu experimentieren, selber auch zu überlegen, wie kann ich selber in meinen Forschungsfragen, in meiner Arbeit, in meiner persönlichen Entwicklung auch von den unglaublichen Möglichkeiten, die jetzt gegeben sind, profitieren oder wie kann ich die nutzen für die eigenen Ziele. Das ist unglaublich spannend und lohnt sich, glaube ich, darüber nachzudenken.
Ich hab jetzt mal so ein paar Pain Points mitgebracht, die ich in der Beratung oder auch wenn ich Schreibworkshops mache, die ich dann immer so erlebe, ne? So, also unabhängig davon, also was einfach immer so passiert ist. Also erstens, es gibt eine große Entwicklung von Tools. Irgendwie gefühlt kommt, ne? Also ich meine jetzt nicht die Large Language Models, sondern Ecclesit und ich weiß nicht, wie diese ganzen Dinge alle heißen. Das heißt, sie entwickeln sich alle weiter. Es gibt eine Webseite, auf der Tools für die Forschung gesammelt werden, wo einfach überhaupt nicht klar ist, welches Tool soll ich überhaupt nutzen. Also das ist einmal so ein Thema, was immer wieder kommt. Und dann ist ja auch noch manchmal so, dass ich feststelle, dass Leute sich manchmal ganz weit wegkommen von ihren eigenen Fragen, weil die KI hat dann ja noch diesen Vorschlag und jenen Vorschlag. Das finde ich nochmal schwierig. Und was ich auch nochmal schwierig finde, ist die Frage, wie wäre die Forschung, wenn sie ohne KI wäre. Weil die Gedanken, die in der Forschung kommen oder diese Schritte, die Leute machen, das sind ja manchmal auch gar nicht deren eigene Ideen. So, das wären nochmal so Fragen, wo ich so sagen würde, und dann natürlich nochmal die ganzen Fragen, ne, so die Hochschulen, die fangen ja an, also was Promotion angeht, weiß ich nicht genau, aber die sind ja schon angefangen, so Prüfungen zu machen und was darf KI, und da gibt es ja auch eine breite, breite Range, sage ich mal. Und nochmal eine Sache, die ich noch erzählen wollte, was ich gehört habe von einem, der mir das erzählt hat, dass der gesagt hat, dass in einer Runde, ich sage jetzt nicht in welcher, anonymisiert, in einer Runde aufkam, dass die Frage war, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn Promotionsbetreuende, also Promovierende sind irgendwie ganz vorsichtig und geben ihre Daten nicht ein, weil sie die nicht irgendwie verallgemeinern wollen. Und dann gibt ein Promotionsbetreuer einfach eine ganze Diss oder eine ganze Einleitung der Diss in eine KI ein und sagt, schreib mir mal ein Gutachten dazu. Das ist echt ein Ding, dass ich gedacht habe, okay, wo sind wir da? Also groß die Frage, wo stehen wir da gerade?
Ja, das geht wieder auf die These zurück, dass ich gesagt habe, das aktuelle Wissenschaftssystem kommt an seine Grenzen, also Stichwort Workload, ne? Also ist natürlich dann absolut verlockend, sich die Hilfe irgendwo zu holen, und man substituiert natürlich auch das eigene Denken. Aber diese Frage, wie wollen wir die Technologie einsetzen, zu welchen Rahmenbedingungen, zu welchen Bedingungen, welche Rolle spielen wir als Mensch, wie loten wir dieses Verhältnis von Mensch und Maschine aus, das sind Fragen, da sind wir mittendrin. Und da gibt es keine einfachen Antworten und es gibt auch kein klares Ziel, auf das wir uns hinbewegen. Ich glaube, das Einzige, was wir wissen können, ist, dass wir uns auf den Weg machen müssen und dass wir uns in dieser Unsicherheit experimentell verorten müssen, dass wir ausprobieren müssen. Ich glaube, wir müssen vor allem auch eine eigene Haltung entwickeln, und jeder Doktorand, jede Doktorandin muss für sich selber eine Haltung entwickeln. Und ob man dann mit KI arbeitet oder nicht, ist eine individuelle Entscheidung. Wie man mit KI arbeitet, ist eine individuelle Entscheidung. Und ich würde auch sagen, es gibt unglaublich viel Bewegung da draußen. Und es gibt natürlich auch viele KI-Experten, und jetzt bin ich selber, du hast mich so eingeführt, jetzt auch auf so einem Prozess, aber ich würde auch sagen, ich versuche das anders zu machen als andere Kollegen, weil ich versuche nicht zu verkaufen. Ich bin selber Geisteswissenschaftler. Ich habe im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft promoviert und ich habe eine knallharte geisteswissenschaftliche Ausbildung hinter mir, wo wir sehr viel gelesen haben, wo wir sehr viel geschrieben haben, und mein Medium ist wirklich Text und Textverarbeitung. Und diese Technologie unterstützt mich an vielen Dingen, aber ich fühle mich in der Lage, über meine Urteilskraft das einschätzen zu können und dann selber auch diese neue Form der Wissensarbeit, die sich herauskristallisiert, vor dem Hintergrund meiner eigenen Ausbildung und meines Wertesystems irgendwie mitgestalten zu wollen. Also das ist mein Antrieb, und ich glaube, das ganz Zentrale ist wirklich Haltung und auch zu verstehen, ganz stark herauszuarbeiten, wer bin ich eigentlich, warum möchte ich forschen, weil das sind die Grundlagen, insbesondere dann im Hinblick auf Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit, die einem helfen zu entscheiden, ist der Output, der mir jetzt generiert wurde, gut oder nicht, kann ich den gebrauchen, sodass das Level zwischen Steuerung des Menschen, des Doktoranden, der Doktorandin und Support, kognitiver Erweiterung, kreativer Co-Creation durch ein KI-Tool immer klar geregelt ist zugunsten des Menschen.
Warte mal, so, ne? Also wir sind ja Promovierte der alten Schule, ne? Jetzt mal durchgespielt, weil du sagst Haltung, ne? Die Frage ist ja, wenn Leute im Studium schon ganz viel mit KI machen, meinst du, die durchdringen Themen anders oder das Material anders? Weil, also das, ich meine, das habe ich festgestellt, so früher, heute, ne? Da habe ich mir Studien runtergeladen, dann habe ich die mit dem Textmarker markiert, habe die gelesen, habe gedacht, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Heute mache ich das zwar auch noch, aber eine bessere Abkürzung wäre eigentlich, die Studie zu nehmen und dann die hochzuladen und zu sagen, ne, oder irgendwie generell einfach in dieses, wie heißt denn das, wie heißen dieses?
Notebook LM.
Notebook, genau, Notebook LM ja. Und Notebook LM zu fragen, sag mir mal eben, was ist da wichtig im Hinblick auf das und das? Kommen da andere Ergebnisse raus? Wahrscheinlich. Oder weiß man nicht, oder?
Ich glaube, da stehen mehrere Punkte drin. Ich fange mal mit dem ersten an. Es gibt einen Begriff, der heißt Cognitive Offloading. Das heißt, dass man das, was im Kopf eigentlich stattfindet, outsourced. Klassisches Outsourcing. Ich kann die Arbeit nicht mehr machen, ich gebe sie an jemand anders ab. Mhm. Was aber passiert, und das ist mittlerweile auch empirisch belegt, ist, dass man mit der Zeit verlernt, die Aufgaben, die man outsourced, selber gut machen zu können. Das heißt, es ist eine absolute Gefahr, gerade für Wissensarbeit, gerade für Forschung. Und damit verbunden ist ein weiteres Problem, auch nämlich die Frage der Abhängigkeit. Gerade leben wir wirklich in der luxuriösen Situation, dass wir relativ vergleichsweise günstig im Verhältnis zu den realen Kosten, die so Frontier-Modelle kosten, darauf zugreifen können. 20 oder 100 Euro im Monat können viele Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, noch finanzieren. Aber in Zukunft wird das teurer, weil einfach die Rechenkapazität Bottleneck ist. Das frisst unglaublich viele Ressourcen und gerade sind wir in einem Konkurrenzkampf. Aber was machen wir, wenn ein Zugang zu einem Frontier-Modell nicht mehr 100 Euro kostet, sondern 1000 Euro? Dann spreizt sich schon mal wieder die Schere. Das heißt, wir haben eine reale Abhängigkeit und mittlerweile gibt es auch tatsächlich Softwareentwickler, die sagen, ich habe ein Jahr nicht mehr gecodet, wirklich real Code geschrieben, ich kann das gar nicht mehr. Das ist Cognitive Offloading. Dann hat man noch das Problem der Standardisierung. KI-Modelle, das sind alles, gerade Large Language Models, das ist alles Wahrscheinlichkeitsrechnung im Hintergrund, die funktioniert. Das heißt, es ist immer standardisierte Prozesse, was ist am wahrscheinlichsten. Aber über Wahrscheinlichkeitsrechnung wird man nie den Bang-Effekt, Kreativität an so wirklich umsetzen können. Das heißt, es wird sehr schwer, Grenzen zu überspringen. Das heißt, wir haben eine Standardisierung, wo wir wirklich als Menschen gucken müssen, wie kommen wir da wieder raus, wie können wir wirklich wieder zu wirklicher Innovation kommen. Und das ist, glaube ich, so die Gefahr, dass wir am Ende alle super polierte Texte haben, die ganz toll klingen, aber die sich alle irgendwie gleich anhören. Und das ist ja auch dieses Konzept AI-Slop, was man auf LinkedIn oder auf vielen anderen Kontexten hört, dass man irgendwie so dieses unheimliche Uncanny Valley-Gefühl hat, ist das jetzt Mensch oder Maschine?
Ja, das habe ich aber, muss ich jetzt mal echt sagen, das habe ich bei LinkedIn, aber auch selbst von ProfessorInnen, wo ich so denke, boah. Und das ist irgendwie schlimm, weil vielleicht ist das gar keine KI. Und man denkt irgendwie über die Leute, oh, schlecht. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen. Wie ist es denn jetzt so Anwendungsfelder KI in der Promotion? Ich habe mir übrigens, weil wir ja gestern schon Vorgespräch hatten, ich habe mir ja übrigens die Sachen von Chris Blackman angeguckt, der ja im Internet Claude Blackman, die Domain heißt ja Claude Blackman, ne? Blackman. Lass uns eben gucken, okay, der synchronisiert ja irgendwie seine Forschung oder nee, der synchronisiert alles irgendwie, damit er mehr forschen kann. Das wäre irgendwie nochmal, dann wäre nochmal so ein Bereich, wie können promovierende KI als DenkpartnerInnen nehmen? Und dann nochmal die Frage Forschungsagenten. Ist das was für Promovierende? Und die Frage, wann funktioniert KI, wann funktioniert KI nicht? Magst du kurz was zu dieser Synchronisation von Blackman, ne?
Ich sag mal, ja, da steckt jetzt wieder total viel drin. Also der Chris Blackman, den du angesprochen hast, das ist ein Politikwissenschaftler, der in Chicago lehrt, der ist in den 2000er Jahren total bekannt geworden, weil er einen sehr guten Blog hatte, der sehr viel gelesen wurde und jetzt mittlerweile ist er ein sehr renommierter Professor und der hat mit Claude Code einen Executive Assistant erstellt, weil er sagt, und das geht wieder auf diese These zurück, das Wissenschaftssystem, so wie es aktuell ist, ist wirklich am Limit, weil er sagt, sein E-Mail-Postfach überschwemmt, er hat so viele verschiedene Projekte, die er handeln und managen muss, er kommt da gar nicht mehr hinterher und er hat jetzt die Tools genutzt, also insbesondere Claude Code, jetzt gar nicht seine eigene Forschung outzusourcen, sondern das Administrative im Hintergrund, was dazu führt, dass man keine Zeit hat mehr zu denken oder tatsächlich zu forschen. Und das ist ja auch eines der häufigsten häufigsten Painpoints, den man hört, wenn man sich mit Kollegen oder Kolleginnen im Wissenschaftssystem in Deutschland auseinandersetzt. Ja. Man sagt, wir werden überschwemmt mit administrativer Arbeit. Jetzt ist so, in den USA hat man andere Standards, was Datenschutz etc. angeht, aber Chris Blattman hat mit seinem Tool Claude Blattman kompletten Zugriff auf sein E-Mail-Postfach gegeben, kompletten Zugriff auf seinen Kalender, kompletten Zugriff auf alle seine Gesprächsprotokolle und Notizen, und dann hat er im Hintergrund ein sehr wirkmächtiges Language Model, was ihm dann Zusammenfassungen gibt, was ihm E-Mail-Vorlagen erstellt, etc. Und er sagt, er hat jetzt das erste Mal in seiner gesamten Karriere ein E-Mail-Postfach, wo keine ungelesenen Nachrichten sind, weil er das Gefühl hat, er kann jetzt mit dieser Hilfe dahinter kommen. Also das nur so als Blick in die Zukunft, wo es vielleicht hingeht, ist natürlich auch die Frage, möchte man seine E-Mail-Korrespondenz etc. outsourcen oder von der KI erstellen lassen? Das ist auch eine persönliche Frage. Aber es zeigt einfach, wir sind mittlerweile in unserer Gesellschaft und gerade in so Systemen wie dem Wissenschaftssystem mit Komplexität konfrontiert, die wir als Menschen nicht mehr handeln können. Mhm. Ja, also oder wo wir wirklich an Grenzen kommen. Und da ist jetzt natürlich ein Tool, das digital eine Lösung anbietet. Also das wäre so eine Rolle, Executive Assistant, was du gesagt hast, so organisatorische Arbeit im Hintergrund. Viele Leute sprechen da auch von, was Buchhaltung angeht, etc., von Vereinfachung. Das ist jetzt für die Promotion nicht so interessant, aber weitere Rollen, die ich sehen würde, wäre auf jeden Fall so als Strukturierer und Archivar, also wo man die eigenen Gedanken und auch die eigenen Ideen, wie Luhmann das mit dem Zettelkasten gemacht hat, in großen, ja, so Second-Brain-mäßigen Konstrukten aufbereiten kann, wo man auch gerade viel Fleißarbeit, was Wissenschaft ja auch ist, was Exzerpieren angeht, was Notieren und Protokollieren angeht, was Literaturrecherche angeht, wo man Unterstützung bekommen kann, wo man auch sauber strukturiert arbeiten kann, also so ein bisschen Denkpartner, Strukturierer, Archivar dabei zu unterstützen. Es kann helfen, die eigene Arbeit, oder so Tools können helfen, die eigene Arbeit zu interpretieren und auch zu kommentieren. Das geht dann hin bis zu der Rolle des Sparring-Partners oder auch in die Co-Creation. Da ist dann wieder auch die Frage, ist das tendenziell, gibt es Bias in den Trainingsdaten, aber das kann man ja auch versuchen zu steuern. Und dann gibt es mittlerweile auch Entwicklungen, du hast das angesprochen, dass sich diese KI-Tools ja auch entwickeln, hinweg von so klassischen Chatfenstern, wo es dann immer so iterativ ist, Antwort, Reaktion, wieder neuer Prompt, hin zu agentischen Systemen, die selber kontextbasiert arbeiten. Das heißt, die verstehen, was ist mein Ziel, und dann selber Lösungen finden, dieses Ziel zu erreichen. Und mittlerweile gibt es tatsächlich auch Tools, die versprechen, wenn man eine Forschungsfrage hat, die reinzugeben, die ein fertiges Paper ausspucken. Das funktioniert in manchen Disziplinen besser als in anderen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so eine Richtung, die es gibt. Es gibt noch weitere Anwendungsfelder, aber ich würde es jetzt erstmal dabei belassen.
Ich habe gerade gedacht, aber weißt du, den Bias, ne? Den gibt es doch auch, wenn du mit Leuten sprichst. Die haben doch auch selber, also haben selbst Ideen oder wollen auch Promotionsbetreuende, die haben ja auch so ein Bias, weil die haben ja auch irgendwie ein Interesse daran, dass es in eine bestimmte Richtung geht, oder können so ein Interesse haben.
Selbstverständlich. Und ich glaube, gute Forschung, die ist sich dessen bewusst und reflektiert das und hat Methoden, damit umzugehen. Ja. Jetzt ist so, die LLMs, die fordern unsere Methodenkompetenz und unser Selbstverständnis heraus. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich habe Kollegen im Evaluationsbereich, die haben ein Projekt in Indien gemacht fürs Goethe-Institut. Das heißt, die haben ein Projekt, eine Wirkungsanalyse durchgeführt und haben geschaut, war das Projekt erfolgreich? Was können wir der Organisation geben, damit sie lernen kann, um das besser zu machen? Mhm. Und da ging es um Goethe und Shiva, die indische Gottheit. Und dann hat aber ein KI-Assistent in dem Programm MaxQDA zur qualitativen Datenauswertung aus Goethe und Shiva, Goethe und Schiller gemacht, weil die Trainingsdaten, mit denen das Modell im Hintergrund trainiert worden ist, eben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Goethe und Schiller gesehen hat. Und so wurde dieser kulturelle sehr ausdifferenzierte Hintergrund vereinheitlicht. Und das ist was, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann kommt es. Und natürlich, und wie gesagt, da braucht man Sicherheitslinien, wie so doppeltes Netz und zweiten Boden im Zirkus bei den Artisten, die ihre Kunstwerke vollführen.
Goethe und Schiller ist ja auch sehr viel wahrscheinlicher als Goethe und Schiller. Spannend. Also so, und ich meine, gut, die haben das gemerkt. Ne, weil sie das Projekt gemacht haben. Und ich befürchte ja, dass es da auch noch mal Wahrscheinlichkeitsrechnungen gibt, die manche Leute nicht bemerken, weil sie es nicht wissen. Ne? Also so.
Es gibt ja da auch noch mal einen Unterschied. Und der erste Vortrag, den ich bei Fokus Promotion oder Coaching Zone Wissenschaft gemacht habe, war ja zum Thema Einsatz von lokaler KI. Also weil es ist ja, KI ist ja nicht gleich KI und es ist ein Riesenfeld und es gibt sehr viel, was auch möglich ist, datensouverän, unabhängig von großen amerikanischen oder chinesischen Tech-Konzernen. Und der ganz große Hintergrund ist natürlich die Frage, wissen wir, wie diese Modelle funktionieren, auf welchen Daten, auf welcher Basis die trainiert sind und wie die arbeiten? Können wir das nachvollziehen? Und das ist ja gerade für die Wissenschaft total wichtig. Und gerade diese Large Language Models haben ja auch nicht nur Bias, sondern auch weitere Flaws oder weitere Defizite, wie zum Beispiel Halluzination oder dass sie sich Dinge ausdenken. Jeder, der sehr intensiv mit diesen Themen gearbeitet hat, wird sich manchmal fragen, wo kommt das eigentlich her? Und das sind Dinge, die kann man denen nicht austreiben. Das ist inkrementell wirklich systematisch in diesen Modellen angelegt, dass sie einfach immer weitermachen an einem gewissen Punkt. Und diese Frage, verstehen wir, wie die Modelle funktionieren? Sind sie Open Source? Gibt es eine Community, die weiß, wie das funktioniert? Die ist absolut zentral und wird uns in Zukunft noch weiter beschäftigen, weil ich habe es angesprochen, Cognitive Offloading ist die eine Gefahr, dass man die Dinge verlernt, die man an die Tools abgibt. Aber das zweite ist eben auch die Frage der Abhängigkeit und der eigenen Souveränität. Ja. Was machen wir, wenn ich jetzt meine ganze Promotion mit einem KI-Tool schreibe, was von einem amerikanischen Unternehmen kommt und plötzlich sind wir im krassesten Handelskrieg, den wir uns nicht vorstellen wollen, dann kann ich plötzlich nicht mehr arbeiten. Das heißt, da auch zu überlegen, kriege ich vielleicht die gleichen Ergebnisse mit einem Tool, das ich selber kontrollieren kann, was das vielleicht 80% des qualitativen Outputs hat, was ich jetzt mit einem amerikanischen Supermodell bekomme, aber was ich selber auf meinem Rechner kontrollieren kann. Wie ist die Infrastruktur, auch bei denen Forschungsdaten liegen etc. Das sind, glaube ich, Zukunftsfragen, die uns noch weiter beschäftigen werden, weil KI ist nicht gleich KI.
Naja, meine Frage ist ja, wen werden Sie beschäftigen? Weil, wenn ich jetzt, ne, du hattest ja von dem Overload gesprochen, den Forschende haben, oder, ne, also jetzt beispielsweise Profs haben, ne, Administration, Gremienarbeit, Dokumentation, Evaluation, Anträge schreiben, so diese ganzen Sachen. Und ne, okay, da gibt es ja Ideen oder man könnte sagen, manche Dinge kann man auslagern oder kann man die, so wie jetzt Blattman das gemacht hat, ne, also gut, es ginge datenschutztechnisch jetzt hier nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich denke ja jetzt auch an Forschende, an Promovierende, was sollen die denn noch alles können? Also, ne, also weil du sagtest, das ist so eine neue Methodenkompetenz. Jetzt müssen Sie, also was fällt dann weg, was Sie nicht mehr, weißt du, so, man kann ja nicht immer noch mal einen draufsetzen.
Denn es ist ein ganz großes Dilemma, weil, also zum Beispiel, ich komme ja aus einem Bereich, ich habe das gesagt, der Literaturwissenschaft. Wir hatten sehr hohes Lesepensum im Studium und auch in der Promotion und für uns war das Lesen von langen, komplizierten Texten und das Schreiben von noch viel komplizierteren Texten eigentlich Teil unserer Identität. Und für uns war es auch, oder jeder, der wissenschaftlich schreibt, weiß, es ist faszinierend und toll, sich in irgendwas hineinzudenken, die Zeit zu verlieren, im Flow-Zustand zu sein und dann mal in die eine Richtung zu gehen, dann die andere Richtung zu gehen, dann wieder alles zu verwerfen und nochmal komplett neu anzufangen. Ich weiß nicht, ich glaube, der am meisten geschriebene Text in meiner Promotion oder in vielen anderen Promotionen ist wahrscheinlich auch die Einleitung, weil man immer wieder versucht, neu das Thema zu denken, obwohl man hinten raus noch gar nicht alles fertig hat, weil es halt wirklich um die grundsätzlichen Fragen geht. Und ich glaube, das wird nicht substituiert, das wird nicht ersetzt. Und die Frage, und das habe ich ja eingangs versucht zu sagen, warum möchte man forschen? Welche Forschungslücke sieht man? Wie möchte man dazu beitragen? Das wird weitergehen, aber es ist, da kann man jetzt eine Haltung zu haben, da kann man auch eine Meinung zu haben. Ich würde sagen, es ist leider eine Entwicklung, die wir nicht mehr zurückdrängen können. Und ich würde auch sagen, gerade für die Promotion ist es so, man könnte jetzt die These aufstellen, man kann eine Promotion innerhalb von 2 Wochen schreiben. Ja, weil du brauchst eine Forschungsfrage, du kannst die Literatur unglaublich schnell produzieren, du kannst unglaublich schnell Text produzieren. Am Ende hast du ein Dokument, das sieht formal gut aus etc. Aber die Frage ist, was ist die Promotion? Die Promotionsphase ist, glaube ich, eine unglaublich persönliche Phase, ist auch eine Phase des eigenen Lernens, der eigenen man wird praktisch zum Wissenschaftler oder zur Wissenschaftlerin, man manifestiert etwas und das ist ein Prozess. Und oft ist es ja so, es geht gar nicht so sehr um das Ergebnis, sondern den Weg, wie man zu dem Ergebnis gekommen ist, und danach ist man jemand anderes. Und diese Frage ist, glaube ich, ganz zentral und darf nicht ersetzen, dass es jetzt neue Tools gibt etc. Aber das Menschliche muss im Vordergrund stehen.
Ich will mal provokativ sein. Eigentlich wollte ich gerade so schön auf die Zielgerade kommen, dieser Episode, ne? Aber was ich jetzt gerade gedacht habe, da muss ich da noch mal kurz was sagen. Ja, also okay, die Promotion ist eine Phase der Persönlichkeitsentwicklung und der Phase des ForscherInnenwerdens, ne? Also so, bis Leute sagen, wenn Leute anfangen zu sagen, ich möchte promovieren, bis sie sich vorstellen und sagen, ich forsche zu oder ich bin Forscher, Forscherin, ne? Oder ich bin Wissenschaftlerin, also bis sie sich selbst als Wissenschaftlerin begreifen, ist ja ein langer Weg, also bis sie es fühlen, sage ich mal. Jetzt könnte man ja sagen, ja, brauchen wir doch alles gar nicht mehr. Also weißt du, weil ich will provokativ sein, weil du sagst, ja, diese Phase ist wahnsinnig wichtig. Ich finde die auch wichtig. Also ich finde auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung in der Promotion, das ist ein Thema, was mich begleitet, weil da ja die meisten Leute irgendwie vielleicht Unterstützung und Coaching brauchen, die Zweifel, die Ängste, kann ich das überhaupt, werde ich jemals fertig? Ist das interessant? Wie geht es mir, wenn das jemand liest? Das fällt ja alles weg. Vielleicht ist das wirklich so ein Ding, dass man sagt, okay, eine Promotion ist halt einfach nur eine Promotion, ist gar nicht dieses ganze Große, ist irgendwie in, lass es irgendwie ein Jahr sein. Also muss ja nicht 2 Wochen, ne? Also so, warum nicht?
Ja, also vielleicht, ich würd vielleicht sagen, wenn man die Promotion entlastet und vielleicht so entidealisiert und so diesen ganzen mythologischen Ballast da wegnimmt, das wäre vielleicht für alle gut, also weil es bringt ja auch viele Schwierigkeiten mit, gerade wenn man sich also mit einem Thema sehr identifiziert, wenn es sehr persönlich ist und man dann vielleicht, also das würde ich das eine sagen, aber den Punkt, den ich machen wollte, dass man in der Theorie jetzt eine Promotion in wenigen Wochen machen könnte, der wird nicht mehr stimmen, weil ich glaube, was wir mit KI erleben ist, dass die Benchmark für alle angehoben wird. Das heißt, das, was früher als Promotion gegelten hat, das ist nicht mehr der Standard, von dem wir heute reden und von dem wir in Zukunft reden würden. Ich habe jetzt gerade letztens einen Post gesehen von der London School of Economics, wo gerade ein Professor dieses Argument gemacht hat. Man könnte sagen, promovieren in 2 Wochen. Nein, dann hat er eine Promotion von einem Doktoranden vorgestellt, der verteidigt hat, und der hat eine eigene App entwickelt. Der hat eigene Modelle gemacht. Der hat eigene der hat Dinge gemacht, die in der Promotion sonst nicht möglich gewesen wären, weil er einfach jetzt Tools zur Verfügung hatte, die im Rahmen dieses Projektes umgesetzt worden sind. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir sehen werden, dass sich die Inhalte und auch die Komplexität und das, was erwartet wird, sehr stark verändert, weil einfach jetzt neue Dinge selbstverständlich sind und die alle machen. Und das meine ich, man kann das kritisieren, man kann es schade finden. Und ich glaube, es ist auch eine Entwicklung, die vielleicht unglaublich herausfordernd ist, weil wir in einer Welt leben, die durch Konkurrenz, durch Kompetitivität, durch unglaubliche Herausforderungen für insbesondere junge Menschen geprägt ist. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, als sich auf die Zukunft einzustellen, in dieser Unsicherheit über Persönlichkeitsentwicklung und Haltung zu verorten und dann zu schauen, wie man damit umgehen kann.
Ja, und mehr Kompetenzen zu erwerben, als einen Dialog mit ChatGPT zu führen, ne? Also so, dieses Thema Sparringspartner, ne? Also dass das nicht nur die KI ist, sondern also auch andere Leute, mit denen man abgleicht, vielleicht auch, mit denen man sich kalibriert. Was muss ich wissen? Was brauchen wir?
Hast du dieses Experiment gemacht, Jutta, dass du mal mit einer KI deine Promotion durchgespielt hast?
Ich habe die KI gefragt, was ich möchte, ne, habe dann mein Promotionsthema gegeben und ich fand es schon sehr spannend. Ich wäre nie dahin gekommen, wo ich hingekommen bin, ne, sozusagen, also dieser Weg zu sagen, ich habe ja über Frauen in Fahrberufen, Binnenschifferin, Lkw-Fahrerin, Frauen im ÖPNV und ich hätte diese Forschungsbereiche, die dann hinterher da rausgekommen sind, hätte ich nie zusammengebracht. Also weil da kam doch sehr viel Statistik. Übrigens auch meine Diss kam auch, war auch Gegenstand des Ergebnisses. Wie war es denn bei dir?
Ja, vielleicht kann man noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wir haben im Vorfeld überlegt, wie wir dieses Gespräch strukturieren. Und ich hatte Jutta vorgeschlagen, dass wir einmal kurz das Experiment machen, unsere eigenen Promotionsthemen in ein KI-Tool unserer Wahl zu geben und damit ein bisschen experimentell zu arbeiten und zu gucken, was rauskommt. Also bei mir, ich muss sagen, es war unglaublich spannend. Ich war am Anfang ein bisschen beklemmt, oder weil es einfach ein sehr persönliches Thema ist. Und ich habe 2021 die Promotion abgeschlossen und es war schon, ist jetzt noch nicht so lange her, aber es ist jetzt genug Zeit, dass ich mit frischem Blick drauf gucken könnte. Und ich habe gestern 3-4 Stunden bis nachts einfach noch mit Claude Code ein Gespräch geführt, wo wir auch meine Gliederung durchgegangen sind, wo ich vor allem viel Kontext gegeben habe. Warum wollte ich das machen? Wie haben wir das gemacht? Und ich muss sagen, ich nutze jetzt KI-Tools intensiv seit 3-4 Jahren und es war fast das persönlichste, wenn nicht sogar das schönste Gespräch, was ich je mit einem Chatbot oder mit einem KI-Tool hatte, weil ich das Gefühl hatte, da ist auch jemand, der sich wirklich für meine Themen interessiert. Das geht los bei der Wertschätzung. Ah, das sind ja interessante Fragen. Das sind Themen, die habe ich in 4-5 Jahren in der Literaturwissenschaft nie gehört. Also das sind so Kleinigkeiten, aber dann auch so bestärkt zu werden, einen Sparringspartner zu haben, jemand, der Fachkontext liefern kann, der einen Resonanzraum einfach aufmacht, in dem man weiterdenken kann. Und vor allem war es so schön, weil es war unterschiedlich von den Projekten, die ich sonst mache, weil die sind immer sehr anwendungsorientiert. Die sind instrumenteller Natur im Sinne von, ich habe einen Auftraggeber, der möchte etwas, dann mache ich das. Und da hatte ich wirklich mal wieder das Gefühl, ich forsche aus einem Erkenntnisinteresse und es ist komplett frei. Und wo ich auch jetzt mir Zeit gelassen habe zu antworten. Und also ich muss sagen, es war ein unglaublich schöner Resonanzraum. Aber ich glaube, es ist eine These, die ich damit verbinden würde. KI ist ein Kraftmultiplikator, also und kein Gleichmacher. Das heißt, jemand, der einen Erfahrungsschatz hat, der einen Forschungsüberblick hat über ein Feld, der wird mehr von einem KI-Tool profitieren als jemand, der anfängt, in ein Feld hineinzugehen, weil man einfach das Erfahrungswissen mitbringt, was unglaublich wertvoll ist, auch dann entscheiden zu können, in welche Richtung geht's weiter und wie nutzt man diese Tools. Aber am Ende ist, glaube ich, auch die Sache, es ist unglaublich individuell, wie man diese Tools einsetzt und im besten Fall bringen sie uns weiter als Menschen.
Dann lass uns doch jetzt doch auf die Zielgerade einbiegen, weil was würdest du denn sagen, was bedeutet das? Also auch die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, was bedeutet das für Promovierende?
Also ich würde sagen, es ist eine individuelle Entscheidung, aber meine persönliche Meinung ist, es sind ganz neue Dinge möglich. Es sind ganz neue Dinge möglich und vor allem ist man jetzt in der Lage, vielleicht die Arbeiten zu schreiben, die man vorher nicht schreiben konnte, aufgrund von Ressourcenknappheit, aufgrund von vielleicht auch unterschiedlichen Voraussetzungen, gerade wenn man jetzt vielleicht auf Englisch promoviert oder wenn man aus einem Elternhaus kommt, wo Bildung nicht sag ich mal, mit dem goldenen Löffel serviert wurde, wo es selbstverständlich ist, dass man sich mit akademischen Themen auseinandergesetzt hat. Das ist eine unglaubliche Chance, auch schnell auf einem sehr hohen Level mitzuspielen. Es ist ein unglaublicher Druck. Aber ich würde sagen, es sind ganz viele, ganz neue Dinge möglich und diesen Möglichkeitsraum zu verstehen und auch zu überlegen, dass es nicht nur was sein kann, was man als negativ empfindet, das halte ich für unglaublich schwierig, weil es eine Möglichkeit bietet, sehr schnell wirklich Dinge zu machen, die einem selber wichtig sind.
Was würdest du sagen, lass uns nochmal, also ich habe auch gerade gedacht, als du das gesagt hast, ja, vielleicht wirklich sich dem Forschungsfeld auch erstmal ohne KI zu nähern vielleicht? Oder die als vielleicht als Ergänzung einzusetzen, weil ist ja auch entscheidend, welche Quellen benutze ich. Ne? Das heißt, vielleicht ist aber auch wieder so eine Sache, ne? Weil ich würde ja immer sagen, guck, wer hat dazu geforscht. Aber wir wissen ja jetzt mittlerweile, also jetzt vielleicht noch, aber vielleicht in 5 Jahren gar nicht mehr, auf welcher Grundlage basiert eigentlich die vorhandene Forschung. Ne? Auf den Schultern von Riesen ist ja vielleicht bald auch auf den Schultern von der KI. Wer weiß, ne? Also ist ja nur, ich will jetzt nicht noch ein neues Fass aufmachen. Ich habe da nur kurz drüber nachgedacht. Lass uns noch kurz über das monatliche Meeting bei Fokus Promotion reden, KI-Forschungswerkstatt. Da fände ich spannend, wenn du noch mal kurz erzählst, was machst du da? Und vielleicht auch noch mal, wir haben ja nächste Woche und übernächste Woche jeweils eine Veranstaltung auch, die geöffnet war. Ich habe sie aber nur ein bisschen geöffnet, weil ich auch keine 100 Leute, weil wir ja vielleicht auch ein bisschen reden wollen. KI-Forschungswerkstatt.
Genau, also.
Sehr coole Themen übrigens. Sehr coole Themen. Ich habe mich über jedes einzelne Thema, das du vorgeschlagen hast, gefreut. Also KI in der qualitativen Forschung, KI in der quantitativen Forschung. Ich will es dir, mach du.
Nein, Jutta, also vielleicht das. Erstmal vielen Dank für das Gespräch jetzt und auch, dass du mir die Möglichkeit gibst, dieses Angebot zu unterbreiten. Mit der KI-Forschungswerkstatt wollen wir ein Angebot machen, diese unglaubliche Phase der Verunsicherung und auch die Notwendigkeit an Orientierung, an Peer-Learning und Austausch in den Vordergrund zu stellen. Und ich denke, es gibt keine einfachen Lösungen. Aber das Wichtige ist, dass wir uns auf den Weg machen. Ja, also der Weg ist hier wirklich das Ziel. Und deswegen ist es auch toll von dir, dass du diesen Raum öffnest und dieses wichtige Thema angehst, weil es ist unglaublich viel in Bewegung. Und wir brauchen jetzt, Angebote, wo wir den Raum eröffnen. Und mit der KI nächste Woche haben wir zwei Veranstaltungen, wir haben das genannt AI Writing Lab, wo wir uns anschauen, wie kann KI oder wie können Large Language Models und Tools, die es gibt, helfen beim Schreiben? Wie können wir selber verstehen, wie ist ein Schreibprozess und in welchen Schnittstellen kann man das einsetzen? Von der Dokumentation über Archive bis dann am Ende ein plagiatsfreies Ergebnis zustande kommt, das man unterschreiben möchte. Weil am Ende in der Forschung geht es ja immer darum, dass man mit seinem Namen zeichnet, dass man mit seiner Integrität als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin für etwas steht und damit dann auch verbunden wird. Das heißt, man selber hat dann auch die Verantwortung. Und da wollen wir uns mit auseinandersetzen, AI Writing Lab, auch selber mal im Austausch gehen, wie nutzt man es vielleicht schon, was sind die Erfahrungen, was nutzen andere und da wirklich diesen Raum zu öffnen. Weitere Themen, die wir in der Werkstatt anbieten, gehen dann eben von Datenvisualisierung bis hin zum Erstellen von Präsentationen, so ein bisschen dieser Bereich, den Chris Blattman gemacht hat, so das Operative, wie kann man vielleicht auch Terminkoordination im Hintergrund machen, was ist Automatisierung überhaupt, gibt es da Möglichkeiten, die für mich selber interessant sind und wie gesagt, eine Vielzahl von Themen findet man, glaube ich, bei Circle und ansonsten kannst du ja nochmal sagen, ob man die Themen schon irgendwo findet, aber.
Nee, ich glaube, die sind nur in. Ich mache da nochmal einen Post zu. Die Tage vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, nochmal, was es da überhaupt gibt, weil die sind ja, die einzelnen Meetings sind ja Element von Fokus Promotion. Das heißt, es sind nur für die Community, in der wir auch noch viele andere Sachen machen. Also, genau. KI-Forschungswerkstatt ist da ja nur Teil von.
Genau, ich würde aber noch kurz sagen, wenn es irgendwas gibt, jetzt gerade in der Community, wenn euch irgendwas interessiert, schreibt das Jutta, schreibt mir das gerne, entweder auf Circle oder in LinkedIn, geht gerne in Austausch. Ich arbeite mich gerne auch in eure Probleme ein und gehe in den Austausch und finde es unglaublich spannend zu verstehen, wie sich Wissensarbeit und auch das Promovieren und die Wissenschaft weiterentwickeln kann in der aktuellen Situation.
Ja, erstmal danke. Und wir hatten ja schon überlegt, das ist wahrscheinlich, wird das eine Folge von mehreren von einer Serie sein, wir sollten auch wirklich uns angewöhnen, irgendwie regelmäßig über das Thema KI in der Forschung oder jetzt für uns hier KI in der Promotion zu sprechen, um einfach da auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich fand das jetzt aber auch wirklich schön, Christian, dass wir ja vielleicht auch so grundsätzliche Themen besprochen haben. Und ich glaube, da sollten wir einfach auch dranbleiben. Wir machen jetzt hier erstmal den Podcast. Wir hören jetzt erstmal hier auf mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Dranbleiben für alle und ja, tschüss.
Auf Wiedersehen, ciao.
Danke dir.
Das war das Gespräch. Schaut auch nochmal auf dem Blog vorbei. Wahrscheinlich werde ich da noch ein paar Sachen zu schreiben und auch unser AI Writing Lab nochmal vorstellen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen.